Verehrter lieber Abt Marianus, liebe Mitbrüder im Dienst des Priesters und des Diakons, verehrte Festgäste, Schwestern und Brüder im Glauben. Der heilige Mauritius war in der Zeit der Verfolgung der Christen im dritten Jahrhundert, ausgehend im dritten Jahrhundert, ein Soldat, ein Anführer einer Kohorte, die überwiegend offensichtlich aus Christen bestand, so erzählt es die Geschichte, und die gezwungen werden sollten, dem Kaiser zu opfern und den römischen Göttern zu opfern. Sie haben sich geweigert und den Märtyrertod erlitten. Und die Tradition dieser Märtyrer, dieses Martyriums, überliefert sich bis heute. Und davon lebt in gewisser Hinsicht auch diese Kirche. Kirche hat immer auch und in ganz besonderer Weise vom Blut der Märtyrer gelebt. Warum ist das so, liebe Schwestern und Brüder? Weil Märtyrer, so sagt es uns das Evangelium, etwas oder jemanden kennen, der größer ist als wir selbst und für den sie bereit sind, ihr Leben zu geben. Wenn Sie das kurze Evangelium aufmerksam gehört haben, dann haben Sie gehört, dass in diesem kurzen Abschnitt zweimal das Wort "fürchtet euch nicht" kommt. Und wenn Sie die ganze Bibel aufmerksam lesen, dann werden Sie plötzlich merken, dass sich dieser Aufruf Gottes und der Aufruf Jesu, sich nicht zu fürchten, durch die ganze Heilige Schrift zieht. Allein wenn wir die Geschichte Jesu anschauen, von Anfang bis zum Ende, an Weihnachten hören wir den Ruf der Engel, die die Geburt des Erlösers verkünden, beginnt mit "fürchtet euch nicht" an die Hirten. Jesus geht den Jüngern entgegen auf dem Wasser, sie denken, es ist ein Geist, "fürchtet euch nicht, ich bin es." Er sendet sie aus, auch in der Rede, davon wir einen Teil gehört haben, mit den Worten immer und immer wieder, "fürchtet euch nicht." Der Auferstandene erscheint den Frauen am Grab und das Erste, was er sagt, ist, "fürchtet euch nicht." Liebe Schwestern und Brüder, was macht den Menschen Angst? Was macht uns, versetzt uns in einen Zustand der Furcht? Wenn wir Unfragen hören und ihnen glauben, dann merken wir, dass Menschen Angst haben vor Verlust. Verlust von Krankheit, Verlust von Partnern, lieben Menschen, die durch Krankheit und Tod von uns genommen werden. Verlust von Arbeitsplatz. Womöglich heute Verlust, Angst vor Verlust von bayerischer, nationaler Identität. Verlust von Wohlstand und Sicherheit. Was macht den Menschen Angst? Verlustängste. Die Fähigkeit loszulassen ist etwas, was jeder von uns in unserem Leben lernen muss. Und wir suchen Ruhe vor unseren Ängsten. Wenn Sie einmal den Hebräerbrief lesen und da ins dritte und vierte Kapitel kommen, da ringt der Autor dieses Textes damit, wie es möglich ist, in das von Gott verheißene Land der Ruhe zu kommen, nachdem wir uns alle sehnen, das Land der Ruhe. Liebe Schwestern und Brüder, in einer Zeit nach dem ersten oder am Ende des Ersten Weltkriegs, der noch nicht ausgeklungen war, sehnen sich viele Menschen wieder danach, dass es mitten in dieser Zeit der Vorläufigkeit, der Unruhe, des Auseinander, des Krieges Orte gibt, wo man spürt, hier ist vielleicht ein Anfang von dem, was da heißt, das Land der Ruhe. Warum gehen Menschen so gerne in Klöster? Womöglich, weil sie spüren, hier ist irgendwie eine Ruhe, ein Frieden, der anders ist als der Frieden, den die Welt uns bereitstellen mag. Materielle Sicherheit, berufliche Sicherheit, Anerkennung von möglichst vielen Menschen. Schafft uns das alles letztlich die Sicherheit, die Ruhe, nach der wir uns sehnen? Oder braucht es ein Umdenken, ein Neudenken, eine radikale Suche nach dem Endgültigen, dem Unbedingten, dem nicht mehr Vergehenden, mitten im Vorläufigen? Mönche, die hier leben, die hier angefangen haben, vor 100 Jahren wieder begonnen haben, benediktinisches Leben zu leben, sind Gottsucher. Sie suchen mitten im Vorläufigen, im Vergänglichen, in den Wirren der Zeit, das Endgültige, das Unbedingte, das Unvergängliche. Und sie leben mit ihrem Dienst in der Liturgie ein Leben, das so aussieht, als hätten sie es schon gefunden. Und ich bin sicher, liebe Schwestern und Brüder, dass viele von denen, die hier seit so vielen Jahrhunderten und eben auch die letzten 100 Jahre wieder Gott suchen, schon berührt worden sind vom Endgültigen. Sonst könnten sie dieses Leben nicht leben. Arm, ehelos, gehorsam, als Gottsucher. Und wir spüren plötzlich, dass so eine Oase des gläubigen Lebens, der Suche nach dem Endgültigen, etwas ist, was unsere ganze Kultur befruchtet. Papst Benedikt hat seinen Namen damals sehr bewusst angenommen als den Namen des Vaters Europas, des heiligen Benedikt, der mit seinen Klöstern, die in seinem Namen und auf seine Regel hin gegründet worden sind, unsere europäische Kultur mitbegründet hat. Hier in diesen Orten des Gebetes, der Kultur, der Suche nach dem Endgültigen, von hier aus geht die Befruchtung in unsere Kultur hinein, in unsere Gesellschaft hinein, sodass Kultur, Gesellschaft mitgetragen wird von dem, was hier schon gefunden worden ist. Die europäischen Klöster waren ganz mitentscheidend an dem, was heute noch das ausmacht, was wir das Abendland nennen, das christliche Abendland. Gleichzeitig spüren wir, liebe Schwestern und Brüder, dass wir heute in einer Zeit leben, in der die Suche nach dem Endgültigen, mitten im Vorläufigen, verdunkelt wird. Dass die Menschen gar nicht mehr so recht glauben können, dass es das womöglich gibt, das Ankommen beim Endgültigen. Und wir spüren wieder ein Auseinander und Gegeneinander und eine Zerfaserung unserer Kultur und ringen um die Frage, was uns eint. Und dann kommt die Sehnsucht nach Werten zurück. Liebe Schwestern und Brüder, wie oft begegnet mir in meinem gesellschaftlichen Kontext, in denen ich mich bewege, die Sehnsucht nach Werten. Alle Welt will Rückkehr zu Werten. Und wissen Sie, was das Zweideutige an der Frage nach der Rückkehr zu Werten ist? Machen wir uns unsere Werte selber, weil wir uns da gemeinschaftlich drauf einigen? Oder sind Werte am Ende nicht doch etwas, was uns vorausliegt, auf das wir uns beziehen müssen? Wahrhaftigkeit, Solidarität, Einsatz für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl. tiefe Bildung um die Frage, was heißt eigentlich heute Menschsein? Eine ganz einfache, aber doch sehr komplexe Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Bringen unsere Wertungen Werte hervor? Unsere gemeinsamen Wertungen, was uns in der Gesellschaft wichtig ist, bringt das Werte hervor? Oder bringen uns vorausliegende Werte Wertungen hervor? Sind am Ende unsere Werte, die wir dann finden, doch wieder nur Ausfluss eines kollektiven Egoismus? Oder brauchen wir Werte, die uns vorausliegen, auf die wir uns beziehen und auf die hin es sowas wie Bekehrung braucht? Ich bin völlig überzeugt davon, liebe Schwestern und Brüder, dass die Rede von Werten so lange ohne Anker in der Wirklichkeit bleibt, solange wir uns nicht auf den beziehen, von dem alle Werte, alles was schön, wahr und gut ist, ihren Ausgang nimmt. Ansonsten bleiben wir immer in der Gefahr, dass das, was uns wichtig ist, plötzlich zum Wert erklärt wird. Und hier, liebe Schwestern und Brüder, hier leben Mönche, die mit ihrem ganzen Leben Zeugnis davon geben, dass sie den kennen, von dem alle Werte ihre Begründung erfahren. Hier leben Mönche, die vor 100 Jahren angefangen haben, wieder Gemeinschaft zu leben, und im Lauf ihrer Geschichte hat sich für sie zum Beispiel der Schwerpunkt der Ökumene ergeben. Nicht das Trennende betonen, sondern das Einende suchen. Hier leben Mönche, die so offen waren, dass schon in den 60er Jahren es begonnen hat, dass sie Kloster auf Zeit angeboten haben für gestresste Manager oder andere Menschen, die überfordert waren mit den Herausforderungen der Zeit, die hier das Land der Ruhe gesucht haben. Etwas, was uns und ihnen vorausliegt, wo sie ankommen können, wo sie ausruhen können. Aber liebe Schwestern und Brüder, wir können in unserer Kultur nie wirklich ausruhen, wenn wir nicht in den hineinfinden, der uns den Tag der Ruhe geschenkt hat, an dem er selber ausgeruht hat, am Sonntag. Christliches Leben ist eigentlich ein sonntägliches Leben, weil wir den kennen, der uns den Tag der Ruhe geschenkt hat. Und nun fragen wir uns, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich versuche zu verdeutlichen, wie wichtig Orte wie dieser für unsere Kultur ist und sind, warum gibt es so wenig, die sich anschließen? Warum haben wir eine Krise des Ordenslebens? Ich bin so froh, dass dieses Kloster eines der stabileren ist in unserer Zeit, in unserer Diözese, weil wir allenthalben spüren, dass die Ordensleute älter werden und die Klöster sich schwer tun, sich aufrechtzuerhalten. Warum machen es so wenige? Ich glaube, es gibt eine komplexe Reihe von Gründen, aber ich glaube auch, man kann es womöglich auf zwei zurückführen. Der erste ist, dass wir in einer Kultur leben, die seit Jahrzehnten, womöglich seit Jahrhunderten, eine Art Verdunkelung der Gottesfrage lebt, betreibt. Individualismus, Materialismus, Kultur der Vorläufigkeit, der schnellen Bedürfnisbefriedigung, der medialen Ablenkung. In dieser Kultur die Frage nach dem Unbedingten aufrechtzuerhalten, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Herausforderung, sodass wenige Menschen anfangen, mit Leidenschaft den Unbedingten zu suchen. Und die andere Möglichkeit ist die, von der wir zurzeit alle wieder in der Zeitung lesen, dass die, die im Namen des Unbedingten gehen, oft alles andere als glaubwürdig sind. Dass wir, viele von uns, die Kirche und ihren Glauben und das, woraus sie lebt, immer wieder verraten. Oft bis zur fürchterlichsten Entstellung dessen, was wir eigentlich leben wollen. Wir wollen die absichtslose Liebe leben und erleben, dass im Namen der absichtslosen Liebe Kinder und Jugendliche missbraucht werden oder auch andere Menschen. Auch das müssen wir uns eingestehen, dass es Verrat mitten in unserer Kirche gibt und das dazu führt, dass immer weniger Menschen glauben, dass bei uns das Land der Ruhe zu finden ist. Liebe Schwestern und Brüder. Aber ich darf es Ihnen auch ehrlich sagen, Verrat gibt es in der Kirche von Anfang an. Judas verrät seinen Herrn, Petrus verleugnet ihn unter dem Kreuz. Alle Jünger laufen unter dem Kreuz davon, nur er bleibt. Und er ist geblieben, damit wir alle, die die Neigung haben, Verräter zu sein, durch seine Gegenwart heilere Menschen werden. Wenn wir es alle schon wären, bräuchten wir das Land der Ruhe nicht, solche Orte wie diesen hier nicht, bräuchte es keine Kirche. Die Kirche ist dafür da, liebe Schwestern und Brüder, dass Menschen durch die Kraft des Gekreuzigten, der bleibt, heilere Menschen werden. Aus Sündern heilere. Aber die Kirche ist immer die Kirche der Sünder gewesen. Soll keinerlei Entschuldigung für irgendwas sein. Soll nur Hoffnung deutlich machen, dass in dieser Kirche, die oft so beschmutzt ist, trotz allem und womöglich gerade deswegen der Gekreuzigte gegenwärtig ist und bleibt. Den suchen wir. Den suchen die Mönche von Niederaltaich mit Unterbrechung seit mehr als 1200 Jahren und jetzt wieder seit 100 Jahren kontinuierlich. Die Suche nach dem Unbedingten im Bedingten, nach dem Ewigen im Vorläufigen. Die Suche nach Werten im Begründer von allen Werten. Lieber Abt Marianus, liebe Mönche von Niederaltaich, ich persönlich und ich glaube viele von uns sind so froh, dass es euch hier gibt. Und dass ihr mit eurem Leben uns ein Zeichen seid, ja, das gibt es. Und ich kann es auch in diesem Leben berühren und finden und daraus leben lernen. Das Land der Ruhe, in dem mir meine Ängste genommen werden, weil ich einen kenne, der größer ist als nur dieses Leben. Und dass das noch viele hundert Jahre, die Benediktiner denken ehrlich gesagt nicht so sehr in Jahrhunderten, sondern eher in Jahrtausenden, dass es womöglich noch viele tausend Jahre so sein soll, bis zur Wiederkunft des Herrn, der euch dann in seine Arme nimmt und sagt, ihr meine getreuen Knechte, ihr habt den Himmel offen gehalten. Dass euch das gelingen möge, dazu segne euch der allmächtige Gott und dazu möge immer neu von hier der Segen für unser wunderbares Land, unser Bistum und darüber hinaus ausgehen. Amen.